Ich möchte jetzt auch noch für die Predigt beten. Danke, Vater. Ich stehe da in grosser Abhängigkeit und bitte ich dich, reinige mich und durchströme mich einfach, dass ich jetzt weitergebe, weitersage, was du meinen Geschwistern, auch mir selber, willst ausrichten. Du willst ja reden. Und danke, dass du hilfst. Auch zum Hören und Umsetzen von dem, was wir verstehen. Wir danken dir. Amen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal sage, also jetzt muss der Herr einfach kommen. Oder ich sage, bitte Herr Jesus, komme bald. Oder lieber Vater, schick uns jetzt doch den Sohn entgegen. Schick ihn uns entgegen. Fast an jedem Tag. Und ich glaube, das muss so sein, dass wir uns immer mehr nach ihm sehnen. Nicht nur natürlich danach, dass er dann alles regelt und ordnet. Das wird schön, aber wir wollen uns nach ihm selber sehnen. Und jetzt habe ich da ja auch wieder etwas vorbereitet. Ja, genau. Das soll das Thema ein bisschen sein, dass der Herr Jesus ja selber versprochen hat, bald zu kommen oder auch schnell zu kommen. Und es ist jetzt die Zeit, in der wir die Häupter erheben sollen. Das hat Jesus gesagt, daran müssen wir denken, sonst lassen wir die Häupter hängen, manchmal. Wir müssen wissen, jetzt heißt es aufblicken, aufblicken, er kommt. Sehr bald, er hat gesagt, wenn es anfängt zu geschehen, zu seinen Jüngern, hat er einfach von den Anfängen geredet. Also die Anfänge werden wir noch mitbekommen, aber er kommt sehr bald. Und wenn Jesus kommt, mit ihm kommt auch das Reich Gottes. So war es auch vor 2000 Jahren und ich habe heute das Thema, die Braut bereitet sich vor und auch dort mussten die Menschen vorbereitet werden. Eine Predigt wurde gerade von Zweien gehalten, von Johannes dem Täufer und von Jesus Christus. Das hieß, genau, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, nicht bezahlt 40 Franken für einen Stundenkilometer zu viel. Das hat nichts mit Buße im biblischen Sinn zu tun, sondern heißt, wendet euch ab von eurem selbstsüchtigen Wesen, euer Trieb, einfach euch selbst zu verwirklichen, losgelöst von dem, was Gott vorhat. Kehrt also um und bereitet euch vor. Und auch jetzt sollen wir uns vorbereiten. Wir sehen aber, das Wichtigste tut der Herr selber. Das, was wir gar nicht hinkriegen, das macht er. Und doch sind wir gefordert. Die Braut bereitet sich vor. Johannes hat ja Jesus als das Lamm Gottes vorgestellt, das der Welt Sünde trägt. Er hat ihm aber noch einen anderen Titel gegeben, als seine Jünger meinten, er sei vielleicht der Messias, hat er ganz klar gesagt, er sei es nicht. In Johannes Kapitel 3, Vers 28 bis 30 lese ich, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich euch gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Zuerst hat er vom Lamm geredet und dann, oh, das ist etwas hell geworden, hat er eben erklärt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Seit da heißen also die, die dem Herrn Jesus angehören, die sich eigentlich ihm versprochen, ihm gegeben haben, werden die als Braut bezeichnet. Als Mann muss man sich vielleicht etwas daran gewöhnen, aber wir können das geistlich auch verstehen. Und Jesus wird der Bräutigam genannt. Er ist der Bräutigam. Und ich denke da auch an eine, was ja ganz normal ist, wenn ein Verlobter auf seine Hochzeit hinlebt, dass er sich natürlich freut. Gott hat das schon zur Zeit des Alten Bundes gesagt, in Jesaja Kapitel 62, 5. Gilt aber auch für den Herrn Jesus in Bezug auf jedes da drin, das sich ihm gegeben hat. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Ab und zu gibt es Menschen, die sind irgendwie so geprägt, bekamen vielleicht als Kind zu wenig Anerkennung, dass sie es kaum glauben können, dass jemand an ihnen Freude hat. Ich hoffe, es sei leide niemand unter solchen Schmerzen, sonst lass dir es gesagt sein. Jesus hat Freude an dir und freut sich auf dich. Freu dich auch auf ihn. Du bist wertvoll, du bist schön gemacht. Wenn du ihn angenommen hast und wenn du in ihm bist und mit ihm lebst, einfach, er hat einfach Freude an dir. Ehevorbereitung, so wie wir sie jetzt im geistlichen Leben als Brautgemeinde mit Jesus ging damals so zu, dass ja der Mann ins Haus des Vaters seiner Geliebten ging und seine Hand anhielt, um ihre Hand anhielt, so ist es richtig, ja. Und wenn der Vater einverstanden war und die Braut hoffentlich auch, feierte man Verlobung. Und dann ging der Mann wieder in sein Vaterhaus und die Braut wartete in ihrem Vaterhaus noch. Denn jetzt musste beim Bräutigam zu Hause alles vorbereitet werden für die neue Familie und fürs Hochzeitsfest. Das tut jetzt Jesus im Himmel. Er bereitet uns eine Wohnung. Und ich denke, auch das Fest wird vorbereitet. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Und da, die Braut, die wartete natürlich jeden Augenblick. Jeden Abend dachte, vielleicht kommt er sogar in der Nacht oder am Morgen, jetzt kommt er vielleicht heute. Und so denken wir auch in Bezug auf Jesus, vielleicht kommt er heute Nacht. Wir bitten auch, Herr, dann nehme ich mit, mach mich bereit, schmücke mich, dass ich dir gefalle, ich will dann mitkommen. Mit allen meinen Lieben. Und jetzt ist eben der Augenblick nahe, dass Jesus seine Braut holt. Wer wissen will, wie das dann vor sich geht, also er kommt ja nicht irgendwo da in Bern anklopfen und sagt, komm jetzt mit mir, ich wohne da in Olten, jetzt komm da bitte mit, jetzt da ist mein neues Zuhause, ne? Das ist im Himmel und ihr kennt die Beschreibung. Und ihr müsst auch wissen, weil viele Gläubige das nicht so erkennen, aber Paulus, ein ganz hervorragender Bibellehrer, der von Jesus selber persönlich geschult wurde, nach seiner Bekehrung, bei einem Aufenthalt in der Wüste, erfahren hat, wie das Abendmahl auszuteilen sei, was das zu bedeuten hat, hat er ganz viel erfahren. Und er teilt sein Wissen den Thessalonichern mit, im 1. Thessalonicher Vers 4, Kapitel 4, Vers 15 und weiter. Das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, und vielleicht sind wir das. Paulus meinte auch, übrig zu bleiben. Und soll niemand denken, naja, der meinte das damals, jetzt sind 2000 Jahre vergangen, ja, es kann gut nochmals 2000 Jahre gehen, unvorstellbar. Nein, vor 2000 Jahren sagte Jesus, ich komme bald. Und jetzt geht es nicht nochmals 2000 Jahre, sondern wir sind 2000 Jahre näher gekommen. Er kommt bald minus 2000 Jahre. Wenn er es ausrechnen will, man darf es aber nicht ausrechnen. Bald minus 2000, also sehr, 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 sehr bald. Ich freue mich auf ihn. Und er wird kommen. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen. Also die Toten in Christus, müsste es eigentlich heißen, werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Physikalisch nicht erklärbar. Irgendwann lernten die Menschen zu fliegen, aber das geht dann ganz anders. Nicht mit irgendeinem Düsenantrieb, sondern mit der Kraft des Geistes Gottes. Und das wird spannend. Dann, ja, wenn ich plötzlich denke, ah, ja, Moment, jetzt habe ich gemeint, jetzt kommen Zeitglocken, und was ist jetzt da? Ja, da sind ja ganze Haufen Leute, und die strahlen, das sind ja Geschwister von mir. Plötzlich werden wir in einer anderen Umgebung sein, einer sehr friedlichen, harmonischen, schönen. Also darauf dürfen wir uns freuen. Und Hauptanliegen des Herrn, des Vaters, des Sohnes, auch des Wirken des Heiligen Geistes, ist, die Braut vorzubereiten. Da denkst du, nein, 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 Mission, ja, das gehört dazu. Die Braut soll auch jetzt noch vervollständigt werden, in aller Welt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind in aller Welt. Also ich meine, es müsse eine fünfstellige Zahl sein, mindestens weltweit. Ich habe schon von Ländern gehört, da wurde behauptet, allein in einem Jahr gäbe es eine solche, in einem Tag gäbe es eine fünfstellige Zahl. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich glaube, dass der Herr Gas gibt. Er bereitet seine Braut vor, er vervollständigt sie jetzt. Die Braut auch sie bereitet sich vor, denn die Vorbereitung ist ein Gemeinschaftswerk von Jesus und von uns allen. Beide wirken mit. Wir sehen das in diesem wunderbaren Satz gegen Ende der Offenbarung. Seht ihr, wie sie da strahlt, die Braut, da in hellem Weiß. Da heißt es, ja, lasst uns freuen und fröhlich sein. Die Stelle steht dort etwas klein, Offenbarung 19, 7 und 8. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das ist es, was die Braut getan hat, aber es geht dann noch weiter. Im Vers 8 heißt, es wurde ihr gegeben. Das ist jetzt der Teil des Herrn. Er gibt uns. Es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun. der Heiligen. Jetzt denkt man vielleicht, ja, also das ist ein bisschen abstrakt für mich, mich als Braut auf meine Hochzeit mit Jesus vorzubereiten. Was meint das denn? Ihr findet viele Bibelstellen, die sich dazu äußern. Lest einfach die Bibel. Lest auch die Stellen, die von seiner Wiederkunft reden. Was meint jetzt das, sich vorbereiten? Nur ist es mir so auf dem Herzen, weil ich es selber durchbuchstabieren musste. Machen wir kein Gesetz daraus. Denn es sind viele Aufforderungen, es wird viel gesagt. Aber das weist uns die Richtung und ist nie als Gesetz gedacht, dass man wie im alten Bund vollständig erfüllen musste. Und wenn man eines nicht erfüllte, war man am ganzen Gesetz schuldig gewesen. Aber das ist es genau nicht. Uns wird einfach die Richtung gezeigt. Und wenn wir etwas erkennen, dann sagen wir, Herr, hilf mir da, mich zu korrigieren. Ich denke viel zu wenig dran, dass du kommst. Aber ich denke, die letzten Jahre haben uns gelehrt, häufiger dran zu denken und es uns sehnlicher zu wünschen. So hat auch das vor Gott einen ganz wichtigen Sinn, was wir in der Zeit so erleben. Herr, denn ich sehe gerade, dass die größte Gefahr oder eine ganz große Gefahr ist, dass wir meinen, wir müssten jetzt aus eigener Anstrengung, aus gutem Willen, Disziplin, wir müssten jetzt eben so schön werden, dass wir dann dem Heiland wirklich gut gefallen, wenn er kommt, aber du gefällst ihm jetzt schon. Denn er sieht an dir, was er schon getan hat. Aber das wäre gerade genau das Verkehrte, denn das Problem hatten die Galater. Sie freuten sich über die Erlösung und dann ließen sie sich's gefallen, dass andere da kamen und ihnen erzählten, das ist schön und gut, aber es nützt nichts, wenn ihr nicht auch das Gesetz haltet. Ihr müsst das ganze, ja, jüdische Gesetz einhalten. Und ihr müsst euch beschneiden lassen. Und da hat Paulus ganz heftig geredet. Und er hat zwei Dinge gesagt. Da bitte ich den Herrn, hilf mir, dass mir das einfach nicht widerfährt. Bewahre mich davor. Nämlich vor Gesetzlichkeit. Dass ich meine, ich müsse es schaffen. Wenn jemand sich nicht freuen kann, wenn ich da vorne sagen kann, der Herr kommt sehr bald. Wirklich, vielleicht heute noch. Vielleicht noch vor Zeitglocken. Oder ich weiß nicht, welches deine nächste Haltestelle ist. Bubenberg oder was auch. Also, wer sich im Innersten sagt, eigentlich wäre es mir recht, er käme erst nach meinen Lebzeiten und dann hoffe ich, dass ich es noch ein bisschen merke, dass es dann langsam in die Ewigkeit geht und vielleicht mich noch etwas vorbereiten kann. Dann entweder, ich weiß nicht, es kann verschiedene Ursachen geben, dass jemand denkt, ja, verschiedene Ursachen. Vielleicht lieber erst, wenn ich schon in der Ewigkeit bin. Vielleicht ist so jemand gar nicht wiedergeboren, hat gar nie den Heiland aufgenommen und verstanden, dass er sündig ist und nicht genügen kann und dann Vergebung vom Herrn beansprucht, empfangen, natürlich auch anderen vergeben. Kann sein, dass jemand gar kein Gotteskind ist und nicht weiß, ich bin erlöst durch das Blut des Heilandes. Oder es kann sein, dass jemand auch nicht weiß, dass der Herr immer seine Geliebten vor schlimmen Zeiten zu sich genommen hat. Henoch wurde entrückt, er sah die Sintflut nicht mehr. Henoch wandelte mit Gott, und das sollen wir auch tun. Der gerechte Lot, meine Frau schüttelt immer den Kopf, dass der gerecht genannt wird, der die Welt liebte, Sodom so gern hatte. Aber er wurde hinausgeführt vor dem Gericht. Und nach den Sehnstreiben sagt dann der Herr oder der Übermittler der Offenbarung zu Johannes, steig herauf, ich zeig dir, was nach diesem geschehen soll. Und was nachher Johannes noch von der Erde sieht, da ist keine Gemeinde mehr da. Einzelne Gläubige oder viele Gläubige sogar, unzählige schon, denn es wird noch evangelisiert, aber nicht mehr durch die Gemeinde. Die ist dann schon beim Herrn. Das müssen wir wissen. Das könnte ein Grund sein, dass ich dachte, lieber nach mir die Sintflut. Also die Sintflut kommt ja nicht mehr. Aber eben nach mir all das dann ab Offenbarung, Kapitel, ja, Siegel und Posaunen und Zornesschalen. Bitte, und dann der Antichrist und alles. Bitte nach uns. Es kann aber auch sein, dass jemand gesetzlich denkt. Das Gefühl hat, er schaffe es noch nicht so schnell, so gut zu werden. Aber das ist das verkehrte Denken. So soll man nicht denken. Wir bitten den Herrn und danken ihm, dass er uns zur Heiligung gemacht ist. Dass wir abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sind. Dass wir das nicht an uns machen müssen, sondern wir nehmen es in Empfang als Geschenk. Also da wollen wir einfach schauen. Meine ich einfach, ich sei nicht gut genug? Das ist gesetzliches Denken. Da meinen wir, wir schauen auf uns und wir müssten das schaffen. Gott erwartet das von uns. Ja, er will Gehorsam von uns. Und der Gerechte fällt 7-mal und dann steht er wieder auf und empfängt Vergebung. Und bittet Gott um Hilfe, es besser zu tun. Er nimmt es nicht locker dann. Aber das, was Paulus sagt, was ich sage, das soll mir nie widerfahren. Er sagt zu denen, die so gesetzlich denken, ihr, er sagt es nicht euch, ich schaue jetzt woanders hin, ich schaue euch nicht an, wenn ich sage ihr seid aus der Gnade gefallen. Was wollen wir da noch berichten, wenn Jesus kommt, wenn wir aus der Gnade gefallen wären. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr habt Christus verloren. Christus verliert mich nicht, aber offenbar kann ich Christus verlieren. Wenn ich mein Heil, meine Bereitschaft am Tage X von mir abhängig mache. Ich habe das Gefühl, manchmal sage der Herr zu mir, so ein bisschen mit einem leichten Schmunzeln und so, so, willst du es wieder können, gell? Willst du es wieder können? Willst du wieder besser werden? Ich habe gesagt, ja schon, aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Ja, also wir erhalten viele Aufforderungen, viele, ich will nicht sagen Empfehlungen, es sind Hinweise, Befehle, dringliche Worte, auch in den 7 Sendschreiben. Der Herr möge uns dann auch auslegen, ja, was denn das ist, das Gold, das wir kaufen sollen, das bewährte Gold. Und bei den weißen Kleidern verstehen wir, dass es wahrscheinlich sich um die Vergebung handelt. Oh, die Augensalbe, dass geistlich die Augen besser sehen, er soll es uns auslegen. Und dann sind ganz viele Hinweise. Ich denke nur an die Hinweise an die 2 Gemeinden, die nicht einen Tadel zu hören bekommen. Philadelphia, denen wollen wir gleichen. Und sie bekommen den Hinweis, dass es gut ist, dass sie am Namen Jesu festgehalten haben und am Wort Gottes festgehalten haben. Und diese Supergemeinde wird dann doch ermahnt, halte, was du hast, pass auf, dass niemand dir deine Krone nehme. Also auch die sind nicht einfach schon halb entrückt. Sie müssen sich doch bewährend Acht haben, denn wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Das sind Mächte und Gewalten, die versuchen, uns irgendwie etwas wegzunehmen vom Glauben. Halte, was du hast. Und eine wichtige Ermahnung an die Gemeinde von Smyrna, die wird nicht getadelt, heißt, fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Meistens wissen wir auch nicht zum Voraus genau, was das ist. Also wir würden uns da noch vor dem Falschen fürchten. Aber manchmal zeichnet sich etwas ab und selbst wenn jemand wüsste und von den Ärzten beschrieben bekommen hätte, was das alles bedeuten könne jetzt und wie das sein könnte, wie er es dann wirklich erlebt an der Hand des Herrn Jesus mit seiner Durchhilfe und wie das dann für ihn selber wirklich ist, weiß er auch nicht zum Voraus. Aber dass der Herr treu ist, das weiß er und dass er immer durchhilft. Das ist auch felsenfest. Aber fürchte dich, denn es wurden viele Dinge, die geschehen könnten in den vergangenen Monaten, ganz ordentlich aufgebauscht, groß gemacht. Da wollen wir einfach weghören. Ein Wort des Herrn Jesus Christus, ein sehr dringliches, sagt eigentlich beinahe dasselbe. Jesus hat zu seinen Jüngern, das waren ja die Nachfolger, die waren doch okay, die haben alles verlassen, haben auch Wunder getan in seinen Namen. Denen hat er einmal gesagt, hütet euch. Hören wir die Dringlichkeit, wenn Jesus sagt, hütet euch, hüte dich. Das steht natürlich in einer seiner Endzeitreden, Lukas Kapitel 21. Wie gesagt, die Bibelstellen sind alle auf der Zusammenfassung, falls ich einmal eine vergesse zu sagen. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme. Er kommt aber nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Wie ein Dieb, genau, aber er kommt als Bräutigam und für mich sollte nicht als Dieb kommen, aber so unerwartet. Aber es soll kein Fallstrick sein, dass ich da in eine Falle gehe, statt hinauf zum Heiland. Wir wissen, der Herr Jesus hat im Ernst von Menschen geredet, von Zurückgelassenen, von den fünf Jungfrauen, die nicht genügend Öl hatten. Sehr ernstes Gleichnis, das mich immer ins Gebet treibt, Herr, zu denen will ich nicht gehören, behüte mich und fülle mich mit deinem Öl täglich neu auf. Aber ja, wie ein Fallstrick, hütet euch. Und so wie ich mir jeden Tag was sage, oder wahrscheinlich mehr als einmal, Herr Jesus, komme bald, so muss ich regelmäßig sagen, oh Herr, jetzt ist aber mein Herz beschwert. Das soll nicht sein, aber es passiert. Es wird viel verbreitet jetzt, was Herzen beschweren kann. Achten wir auch darauf, dass wir nicht solche sind, die Beschwerendes verbreiten. Vielleicht, wo unsere sensibleren Geschwister dann niedergedrückt werden, dass wir nicht irgendwelche Szenarien da ihnen vor Augen malen, die sein könnten. Hütet euch. Ich gehe dann zum Kreuz und sage, ach Heiland, es soll nicht sein. Bitte vergib mir mein Herz. Jetzt wurde mein Herz gerade schwer. Und dann erzähle ich ihm einfach alles, was da mein Herz schwer machen wollte. Und ich sage ihm auch, ja, ich glaube, ich habe mich dir gegeben. Ich glaube, dass du mit mir einen Plan hast. Ich glaube, dass der gut ist. Ich glaube auch, dass du gekommen bist, mir das Leben und Leben im Überfluss, volle Genüge zu geben. Ja, das glaube ich. Und ich sage ja zu deinem Plan, den ich nicht kenne. Aber im Glauben, dass er gut ist, sage ich ja und vertraue dir und bitte, hilf mir. Und ich stehe auf und erhebe mein Haupt, du hast es ja gesagt, und bin fröhlich und unbeschwert. Und sagt, also bitte, also in dieser Zeit und was alles geht, ja, da kann man doch nicht einfach fröhlich sein, ja, das wäre ja so, ja, das wäre doch daneben, da kann man doch nicht einfach so unbeschwert sein. Hannes Herzeli wie ein Vögeli, hä? Darum liebe ich so Ring, ja? Ein Liebe ist ein Ring, nein, darum liebe ich so. Das sollte aber sein. Wir sollten also mit Leichtigkeit unsere Geschwister lieben. Eigentlich, vielleicht singst du mal das Liedlein nachher. Aber nur die erste Strophe. Aber wir sollten so Herzeli wie Vögeli haben. Natürlich sind ernst und haben die Augen offen und finden es nicht lustig. Aber einfach unbeschwert. Das wünscht sich der Heiland uns. Er sagt, also hütet euch. Denn wenn wir in dem bleiben, können wir leicht irgendwie ein Spielball eben von denen werden, gegen die wir die Waffenrüstung anziehen, nämlich die Wahrheit des Wortes Gottes als Gürtel und die Gerechtigkeit, die Jesus gewirkt hat und dann die Bereitschaft, uns auch für ihn zu bewegen. Also hütet euch, das ist ein ganz starkes Wort für 2021. Galt schon 2020 und schon immer. Aber jetzt recht besonders. Und dann habe ich euch Hebräerstellen notiert, die nennen Dinge, die wichtig sind. Vor allem, wenn wir sehen, jetzt ist es nahe. Einige wissen schon, worauf man Acht haben solle. Je mehr als ihr seht, dass sein Tag nahe ist, wir sollen die Versammlungen nicht versäumen und verlassen. Aber uns auch senden lassen zu denen, die nicht mehr kommen können, aus gesundheitlichen Gründen, weil der Weg nicht mehr zurückgelegt werden kann. Und andere Ermahnungen, wir sollen hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens und besprengt und eben auch los von dem bösen Gewissen, das einfach nie zufrieden ist, weil es meint, wir müssten uns bessern. Der Herr bessert mich. Er ist mir gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Er ist einfach alles. Und ich bleibe an seiner Hand und gehe an seiner Seite. Das ist das andere, worauf ich Acht haben will, dass ich in Verbindung mit ihm bin. Nicht 7:24 auf den Knien und immer beten, 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 aber in regem Austausch, und er hat Anteil an allem, was mich beschäftigt, und er interessiert sich für alles. Er bereitet uns vor und wir richten uns einfach aus und hüten uns davor. Und sobald wir beschwert sind, ab ans Kreuz dann müssen wir nicht sagen, ja, Heiland, und das denke ich nicht, ich und ich glaube. Ich erzähle ihm einfach, schau mal, und die haben jetzt gesagt, vielleicht gibt es zu wenig Lastwagenfahrer. Heute hat es aber gesagt, wir hätten genug in den Nachrichten oder was auch immer. Dass man sich da schon am Verhungern sieht. Hütet euch! Und dann sagt, oh Herr Jesus, schau bitte und bitte schenk uns genug Lastwagenfahrer und. Alles, was so beschweren könnte. Hütet euch! Und eben bleibt in Gemeinschaft mit Gottes Kindern. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das ist dann eben meine Flucht nach vorne, wenn ich so sage, Herr, ich sage ja zu deinem Plan, den du mit mir hast, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Aber im Vertrauen, dass er gut ist. Mach alles mit mir, was du willst. Und hilf mir, wenn es einmal nicht einfach sein sollte und wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist. Ja, der Herr tut sehr viel. Einmal redet Paulus nur von Mann und Frau. Aber dann sagt er gerade, was Jesus für uns tut. Das ist im Kapitel 5 des Epheserbriefes. Kapitel 5, Vers 25 und weiter. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und immer noch liebt und ewig liebt. Und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Eine Stelle mehr, die sagt, unsere Heiligung ist seine Arbeit. Das tut er. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, dass sie keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das sind jetzt nicht Altersfalten gemeint, gell? Die dürfen wir bekommen mit den Jahren. Keinen Flecken und Runzel oder dergleichen, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und ihr habt verstanden im Zusammenhang, das ist das, was der Herr Jesus an der Gemeinde macht. Er macht die Gemeinde heilig und untadelig. Wenn ich denke, was für eine wilde Gemeinde die Korinther waren, was da alles daneben war, was Paulus alles korrigieren musste, und im Eingang des ersten Briefes schreibt er ab Vers 8, die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, der wird euch auch fester halten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Es folgt dann noch eine Thessalonicher Stelle, was auch heißt, wir seien nicht zum Zorn gesetzt, und er ist getreu und er wird es auch tun, und wir dürfen wirklich seinem Wirken vertrauen und bei ihm bleiben. Niemand darf uns aus seiner Hand reißen. Habe ich euch schon von Jana erzählt, von der Hand? Das war in Schaffhausen. Jana, als sie schon gehen konnte, manchmal kam und sagte, Hand geh! Und dann hielt ich sie an der Hand. Und jetzt hätte sie also nicht hinfallen und sich aufschürfen können. Ich hielt sie gut. Aber wenn dann irgendwo eine Pfütze kam, spürte ich, wie die Hand sich aus meiner Hand löste. Wenn es gefährlich geworden wäre, hätte ich sie noch fester gehalten, aber dann ließ ich sie gehen. Vielleicht sagte sie mal losla. Das habe ich auch mal zu hören bekommen. Wir können uns aus seiner Hand aus der uns niemand reißen darf. Wir könnten uns loslösen. Wir wollen einfach wissen, wir wollen bleiben und bitten den Herrn, jawohl, du hast versprochen, mich zu halten und bitte tu das und ich will auch an deiner Hand bleiben, auch ich will dich nicht loslassen. Das sind so viele Hinweise und ihr habt gemerkt, hütet euch und fürchtet nicht, was kommen könnte. Vor keinem, fürchtet euch nicht. Die zwei Worte waren wie besonders auf dem Herzen. Ich möchte euch jetzt aber noch ein Dessert servieren. Etwas, einfach noch ein, also wir haben da keine Kuchen. Das vielleicht kommt das dann wieder mal. Denn irgendwann geht jede Prüfung auch vorüber, steht auch in der Bibel. Sie nimmt ein Ende, dass wir es ertragen können. Aber ein geistliches Dessert. Dass so ein bisschen die Vorbereitung der Braut auch mit erwähnt, es redet von Braut und Bräutigam, dieses Lied. Und ich weiß nicht, ob es jemand erraten hat, es ist der Psalm 45. Den möchte ich uns jetzt einfach noch genießen lassen. Der Psalm 45. Lilian wartet jetzt schon auf etwas ganz Besonderes. Da heißt es nämlich, es ist eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Lilien. Und auch schon habe ich gelesen nach der Weise Lilian. Ein Brautlied. Sie ist ja, also sie war meine Braut und ist schon lange meine Frau und dann passt das ja eigentlich. Die Lilien auf dem Felde, die so schön sind, schöner als Salomo. Also, und jetzt sehen wir zuerst den Bräutigam in seiner Schönheit. Und was nützt uns ein schöner Bräutigam in einem unsichtbaren Kampf, wenn er nicht auch ein mächtiger Bräutigam wäre? Oder er ist es, unser Bräutigam. Seine Macht gegen die Feinde. Diese Welt, die uns da eben bedrängen will, die uns irgendwie auf Abwege bringen will, die uns den Glauben, wenn möglich, rauben würde. Wir haben einen starken Bräutigam. Mein Herz dichtet ein feines Lied einem König, das ist Jesus, will ich es singen. Meine Lippen, ja, oder meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Da hören wir die guten, liebevollen Worte Jesu. Meine Tochter, steh auf. Oder wie er es immer gesagt hat, sei frei. Und die liebevollen Worte, selbst wenn er gesagt hat, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, dann hilft er dazu. Er zeigt die Richtung, aber er sagt nicht, wenn es doch passiert, dann ist es fertig. Nein. Er gibt nicht auf, voller Huld. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, Jesus ein Held, und schmücke dich herrlich, es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh ein Heer für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Da sehen wir Jesus, wie er durch Galiläa zog. Sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, aber seinen Gegnern die Stirn bot und mit aller Klarheit ihnen ihren Irrtum zeigte. Aber sanftmütig und er tat Wunder, das ist unser Heiland. Scharf sind deine Pfeile, eben weil wir Feinde haben. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Cassia. Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel. Und bei Myrrhe denke ich nicht nur daran, dass die drei Weisen, also die Weisen aus dem Morgenland, das brachten als Hinweis auf das Bittere, das Jesus erleben würde. Myrrhe finde ich auch im Hohen Lied. Das hat noch viel zu tun mit dem Liebesleben zwischen Mann und Frau. Da ist oftmals doch von Myrrhe die Rede. Haben wir nicht zu Hause, aber die Bibel weiß das. Also weist auch auf das Liebesverhältnis von Jesus zu seiner Braut hin. Lauter Myrrhe. Und jetzt kommt dann bald die Braut. In deinem Schmuck gehen Töchter zu Königen. Die Braut steht zu deinen Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Das ist unser Platz dann. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihn huldigen. Ich hab's schon gesagt, der Herr hat Verlangen nach dir, wenn du sein Kind bist, wenn du dich mit ihm verlobt, ja, in Anführungszeichen, also dich ihm gegeben hast. Gesagt, ich will dir gehören, mein Leben lang und sowieso für immer dann hat er wohlgefallen, er freut sich, er hat Verlangen nach dir. Ja, Lob und Dank. Und er findet dich schön, so wie er dich schmückt und kleidet mit Gerechtigkeit, er findet dich sehr schön. Höre, Tochter, ja, und vielleicht musst du auch etwas vergessen, irgendwelche Prägungen. Ist nicht so leicht. Ich bin dem Herrn dankbar, muss ich mein Vaterhaus nicht vergessen. Ja, ab und zu etwas Kleines, habe ich gemerkt, ja, das versuche ich etwas anders zu machen, aber sie waren gläubig und haben mich im Glauben instruiert. Aber es kann auch sein, dass irgendetwas fast wie eine Macht über einem Leben ist, dass man nicht frei ist, irgendwie nicht frei ist. Dann müsste man sogar selbst mal sein Vaterhaus oder seine Prägung, sein Umfeld vergessen können. Das ist, was Jesus eigentlich meinte, wenn er ganz krass formuliert etwas vom Hassen von der eigenen Familie, man müsse sie hassen, also Jesus hat Liebe gelehrt, nicht Hass. Er meinte einfach, eben vielleicht etwas, was mich aufhält, wegtun. Da kann viel lassen. Ich kenne eine gläubige Frau in den 80ern, oder vielleicht noch nicht, deren Mutter, seit sie sich zu Jesus bekehrt hat, und in eine Freikirche ging, hat die Mutter keinen Kontakt mit ihr gehabt. Die muss wirklich etwas vergessen können. Das gibt's leider. Du darfst nach Hause gehen und sagen, danke Herr, ich muss das nicht. Meine Eltern, die haben mir von dir erzählt. Lob und Dank. Ich lese uns noch den Schluss. Aber es kann sein, dass jemand etwas vergessen muss. Dann nimm das Wort mit. Und du weißt, du kannst es nicht vergessen und der Heiland hilft auch da und füllt dich mit Gutem, das das andere dann in den Schatten stellt. Also noch der Rest des Psalmes, das nochmals von Schönheit redet. Die Tochter Tyrus, jetzt ist noch davon die Rede, dass die Braut nicht alleine ist. Die kommt mit Geschenken, die Reichen im Volk suchen deine Gunst. Die Königstochter, ist wieder die Braut, ist mit Perlen geschmückt. Sie ist mit goldenen Gewändern gekleidet. Man führt sie in gestickten Kleidern zum König. Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielinnen führt man zu dir. Man führt sie hin mit Freude und Jubel. Sie ziehen ein in des Königs Palast. Das ist jetzt, was bald sein wird. Dann noch der Schluss, an deiner Väterstadt werden deine Söhne sein, die wirst du zu Fürsten setzen in aller Welt. Ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind, darum werden die danken die Völker immer und ewig. Amen. Ja, treue Vater im Himmel, mein Wunsch ist es, dass wir alle wirklich die Häupter erheben können, ohne irgendwo ein beklemmendes Gefühl. Ja, ohne Angst vor dem, was kommt. Wir erwarten Jesus, der kommt. Und freuen uns und wollen uns immer wieder von ihm in die Freude führen lassen, wenn wir merken, oh, jetzt müssen wir uns hüten. Jetzt ist mein Herz beschwert. Mit ihm wollen wir immer wieder neu aufstehen und auch die weißen Kleider anziehen, uns reinigen lassen mit diesem Schmuck, den Jesus uns gibt. Wir danken dir und ich segne ein jedes, das hier ist und preise dich. Wirke du. Vater, ich danke dir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er strahle über dir in seiner Liebe mit der Freude des Bräutigams an der Braut, die er bald zu sich holen darf, die er geschmückt hat. Er strahle über dir und er schaue auf dich, er erhebe dein Antlitz über dir und gebe dir seinen wunderbaren Frieden und seine Freude. Und alle sagen Amen. Amen. Das habt ihr so erwartet. Gell? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Gottes reiche Segen. Wieder einmal da oder da oben. Bald ist es soweit.